Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für...
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Pausenlos paniert, traurig triefender Tintenfisch ruht auf rückläufigen Rotkohlfetzen garniert mit meistverkauftem mehrzähligem Minzblatt.
Spottbillige Spiralpommes schlängelt sich feudal über berufsunfähige Burgerbuletten, die von einer armseligen Aprikosenschlotze touchiert wird. Zur darmreinigen Dekoration dient die zwecklose Zwiebelfrucht.
Herzlich willkommen zur 169. Folge vom Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und ihr habt ihn schon gehört, der Martin aus Köln von der Bacon Bakery ist auch dabei. Servus!
Dankeschön, ja, und damit herzlich willkommen mit dieser wunderbaren Einleitung heute.
Wunderbare Einleitung. Der Martin hat direkt einen Instagram-Tipp mitgebracht. Erzähl mal davon.
Ja, ich bin über Twitter, ich glaube, Jan Böhmermann sogar hat das gepostet, da auf diesen Instagram-Channel gekommen. Und zwar postet einer aus der Universität Kassel die ganze Zeit sein Mittagessen aus der Mensa. Und er, also erstmal zum Namen, er heißt auf Instagram mensa.foodporn, aber FUDPRN geschrieben. Du verlinkst das aber bestimmt nochmal. Ja. Aber ich glaube, wenn man schon Mensa eingibt, dann wird das schon angezeigt in der Suche bei Instagram. Und da sieht man dann ganz schön geplätete Teller. Also da ist jemand dabei, der richtig schön anrichten kann und auch seine Gerichte sehr schön beschreiben kann. Und man sieht einfach, aus welcher Ursprünglichkeit diese Gerichte dann stammen. Und den Teller sieht man dann auch an, also dass sie so ein bisschen dirty sind. Dass er das schon mal gegessen wurde.
Genau. Ja. Geil.
Und das sind dann die Reste, ne? Wahrscheinlich. Oder er tut sich die ganze Zeit die Sachen zur Seite und bastelt das dann am Ende zusammen. Das ist die große Frage.
Das könnte ich mir auch sehr gut so vorstellen, dass er aus dem, was er dann bestellt hat, diese wunderbaren Teller noch plated. Also wirklich Hammer. Und die Beschreibungen dazu sind wirklich grandios. Das wird, glaube ich, mal ein richtig grandioser Abend auf der Couch, wenn man sich einfach mal ein paar Sachen davon einfach nacheinander reintut. Mega genialer Tipp. Vielen Dank, Martin, dass du den mitgebracht hast.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich dachte, das ist mal eine der Sachen, die man so direkt mal als Tipp zeigen kann. Und jetzt haben wir es vorneweg gemacht. Dann fällt das auch bei niemandem unter den Tisch. Ja.
Ist auf jeden Fall mal eine geile andere Einleitung, ne?
Ja. Aber hallo.
Aber hallo. Ja, sehr schön. Martin, du hast Themen aufgeschrieben. Das erste Mal seit ever? Nein.
Ja. Richtiger Streber bin ich hier.
Ja, Vollstreber.
Viel zu erzählen. Ne, ganz ehrlich, ich habe gedacht, dass wir gar nicht dazu kommen, jetzt aufzunehmen die Tage, also die Vorweihnachtstage, weil du ja mit deinem wunderschönen Uferlichterprojekt sehr eingespannt bist. Und ja, dann habe ich die Sachen einfach mal aufgeschrieben, damit das nicht so unterm Tisch fällt alles.
Ah. An deinem Instagram-Profil vorbei, wo wir uns ja eigentlich immer so ein bisschen lang hangeln, bei dir und bei mir, finde ich eine sehr gute Sache. Du hast auf jeden Fall sehr spannende Themen mitgebracht. Bei mir ist es auch so Instagram, mein Instagram-Profil und dein Instagram-Profil gestalkt und dann ein paar Notizen aufgeschrieben, über die wir sprechen könnten. Mehr habe ich nicht.
So wie wir das eigentlich immer machen.
Ja, ich finde aber eigentlich, es ist eine gute Geschichte von dir, einfach mal so Themen aufnehmen, die abseits des Instagram-Profils passieren. Könnte spannend werden.
Sollen wir auch direkt dazu zum nächsten Thema gehen, weil ich ja auch schlecht in Überleitung bin? Oder wie machen wir das eigentlich jetzt hier?
Sollten wir mal thematisieren. Ja. Genau. Ja. Mach das mal.
Mein zweiter Punkt auf meiner Notiz-App sind das Bio-Ei vom Utrechter Blog. Wir kennen ihn ja beide persönlich. Jörg Utrecht. Utrecht heißt er, ne?
Genau.
Ich will Utrecht sein.
Utrecht. Utrecht, ne? Utrecht, ne? Du hast schon recht.
Utrecht.
Ich mach so. Utrecht, ja.
Ja. Wir wollen uns nicht über seinen Namen lustig machen hier.
Nein, nein, nein.
Ein geschätzter Kollege. Meistens sehe ich ihn eigentlich immer bei Grand Openings von irgendwelchen Läden, wo er auch immer am ersten Tag mit dabei ist. Dann immer im Gespann mit Thorsten Goffin, den ihr auch vielleicht kennen solltet, und so in der Food-Szene dabei ist. Oder Johannes Ahrens oder Marco vom Marieneck. Immer mit dem Kollegenkreis.
Genau. Waren wir schon auf irgendwelchen Blogger-Events mit ihm zusammen und ich weiß nicht, bestimmt haben wir mit ihm mal zusammen gekocht. Also das ist ja für uns durchaus ein alter Bekannter.
Ja, er ist, war er mit den Bayern? Ich glaube schon, ne?
Irgendwie sowas muss das gewesen sein, ja.
Und ich weiß nicht, ob ich bei dem Zapper Club von ihm war oder ich war auf dem Zapper Club zu Gast, wo er auch war. Irgendwie war da mal was. Ja. Irgendwie so. Ne, diese Marieneck-Ecke halt, ne?
Genau.
Ja. Die Connection. Ja, daher kennt man ihn und dadurch folgt man sich auch auf Facebook. Da kommen wir jetzt vom Instagram zum Facebook-Tipp. Ja, das Niveau sinkt eigentlich von den sozialen Medien her, aber vom Inhalt her ja nicht, weil er schreibt es ja auf dem WordPress-Blog und zwar das Bio-Ei. Und ihm ist was aufgefallen und er hat es thematisiert, was sehr, sehr interessant ist und steckt so viel Wahrheit drin. Eben ist aufgefallen, dass viele auf der Karte einfach Bio-Ei draufschreiben als Greenwashing Argument, dass das jetzt ein gutes Gericht ist, weil wenn man jetzt einfach 5 Billigprodukte draufpackt, aber Bio-Ei draufschreibt, dann denken die Leute, oh, guck mal, das ist ja ein Bio-Ei, das ist ja ein gutes Gericht.
Ja.
Und damit also, hat er so recht.
Er treibt es ja sogar noch weiter, indem er halt sagt, wenn Leute dieses Bio-Ei halt sehen, dass die ganze Karte dadurch auch grün wird. Also Bio. Also du hast an einer Stelle Bio geschrieben und suggerierst, dass du direkt auf alle Produkte, dass alles auf dieser Karte Bio wäre. Ne? Also das Gefühl könnte sich beim Besuch halt da sehr schnell einstellen. Was ich sagen muss, ich habe das auch beobachtet, er hat da sehr offensiv das auch auf Facebook immer wieder kommuniziert, wenn er auf den, oder auch auf Instagram ist er glaube ich auch, wenn er dieses Bio-Ei gefunden hat, irgendwo auf einer Karte, und ich habe mir die ganze Zeit so gedacht, ich kannte seine Auflösung dazu noch nicht, wieso regt er sich denn so über ein Bio-Ei auf? Es ist doch natürlich, macht man da vielleicht Shishi drum, dass man sowas dran schreibt, aber das ist doch im Grunde nichts Schlechtes, weil also ich bin da vielleicht auch ein bisschen naiv gewesen an der Stelle und dachte, was ist denn, wenn du ein geiles Ei hast und wenn du zum Beispiel das ganze Gemüse auch in guter Qualität kaufst und du willst das kommunizieren, was willst du denn dann machen? Ich habe es von der Warte aus gesehen und habe nicht verstanden, warum man sich über das Bio-Ei so aufregt. Ich habe es jetzt endlich bei ihm im Blog nachgelesen, wir verlinken seinen Artikel, das hat er jetzt auch vor kurzem geschrieben. Dann macht das schon Sinn. Da habe ich so nicht drüber nachgedacht.
Absolut. Und das macht bei vielen Sachen Sinn. Weil ich glaube, das hat ja auch zum Beispiel McDonald's extra diesen Bio-Burger damals auch versucht. Die haben diesen Bio-Burger angeboten, um mehr dieses grüne Bewusstsein da reinzubringen. So ins Allgemeine. Auch wenn es diesen Bio-Burger, den gab es ja nur ein paar Läden, glaube ich. Ne? Das war ja nicht mal bundesweit.
Habe ich nicht mitgekriegt.
Ja, aber ich glaube, das sind immer so Sachen, die versuchen dann, dass das auf die ganze Marke abstrahlt.
Ja, also, ja, okay.
Ja. Also ich muss sagen, wir haben ja, ich weiß gar nicht, ob die sich bio ernähren, also biozertifiziert sind, die Ei, also die Hühner, die unsere Eier legen für die fette Kuh. Aber wir haben ja so wie heißen die, Mobilkäfig.
Ja, Hühner, so ein Hühnerstall, der wandert.
Hühnermobil, genau.
Hühnermobil, ja, genau. Ja.
Genau. Das heißt, die Hühner suchen sich aus der Erde, das, also wie die das normal auf so einem Hof machen würden. Die Regenwürmer und all sowas, ne? Teilweise müssen die auch zugefüttert werden, weil es gibt auch mal zu trockene Zeiten und so. Ne? Aber hauptsächlich ernähren die sich von dem Zeug, was da gerade in der Erde ist. Und dann, wenn die Ecke abgegrast ist, dann ziehen die ein paar Meter weiter mit dem Mobil. Dann wird der Zaun wieder drum gepackt. Und eigentlich die beste Art, wie man Hühner halten kann und so Eier produzieren kann, weil du hast keine Käfige, die haben Platz ohne Ende und die haben immer frisches Futter, was in der Natur vorkommt. Ja. Ob das jetzt natürlich biozertifiziert ist, das Futter,
ja,
schwierig also zu sagen.
Zum einen finde ich, ist es mit diesen Zertifikaten, da muss ich ja sagen, der Helmut Grote sagte immer, die Chance, wenn du Bio kaufst, dass du Bio bekommst, ist halt größer, wie wenn du kein Bio kaufst. Aber das ist jetzt ja auch kein unbedingter Kaufgrund an der Stelle. Ist auf jeden Fall, wenn du einen Bauern hast oder du hast einen Produzenten, wo du weißt, wie es gemacht wird und der erzählt dir was dazu und der ist nicht Bio, kann es halt sein, dass du mehr davon hast. Wenn du die Chancen nicht hast und du kaufst Bio, erhöht sich deine Chance, dass du ein gutes Produkt bekommst oder ein Bioprodukt bekommst, was gut ist, aber ja, es ist wird halt auch viel Schindluder mit Logos, Signes und Zertifizierungen getrieben. Es ist schwierig. Du kannst natürlich nicht alles verteufeln und sagen, ich glaube eh nichts mehr. Aber ja, du musst einfach nur mit der Nüchternheit da dran gehen, zu wissen, es ist da nicht alles shiny, was da erzählt wird, ne?
Aber ich glaube sowieso zum Beispiel, dass ein Bio-Ei gar nicht so viel heißt. Ich glaube, die haben dreimal oder viermal so viel größere Stallfläche und haben halt eben halt dieses Bio-Futter.
Ja,
also dass das gar nicht so viel, ja.
Wenn du da halt irgendwie, glaube ich, wirklich auf Zertifizierung gehst, bei denen es um irgendwas geht, dann ist es wahrscheinlich eher Demeter, weil die halt schon ultra krasse Vorgaben haben.
Ja, das ist mit Demeter kannst du wirklich nichts mehr falsch machen. Ja. Weil Demeter ist ja auch so, dass die Leute so aus Überzeugung was machen und so, also die leben das ja. Ne? Das ist ja nicht
nie einer,
ja. Ja, die Produzenten, das ist ja nie ein Bauer, der sagt, ich steige jetzt um von konventionell auf Demeter, weil das ist gerade angesagt, verdiene ich mehr Geld mit oder irgendwas.
Ja.
Und Demeter ist immer eine Überzeugung, ne?
Ja.
Auch wenn da viel albern ist.
Ja, die haben auch alberne Passagen, so muss man echt sagen. Aber ja, die haben da einen ganz anderen Anspruch dran, die wollen wirklich was verbessern. Es ist natürlich auch ein stolzer Preis für je nachdem, was du da haben möchtest. Aber wenn du da wirklich Wert drauf legst, ja, sollte man sich auf jeden Fall Demeter angucken, weil die Produkte sind schon echt gut. Was ich jetzt so zu den Hühnermobilen sagen wollte, ich habe mich jetzt noch nicht so ganz im Detail den beschäftigt, hatte schon mehrfach von gehört, finde das Konzept eigentlich auch echt cool. Die Frage ist, das habe ich jetzt bei meinem Hühnerhof, wo die Schweine waren und alles, da war halt, dass die Hühner bei Regen eigentlich nicht raus sollten, weil wenn die Hühner bei Regen raus sind, wenn die in ihrer eigenen Scheiße picken, haben die halt das Problem, dass sie krank werden. Und da brauchen sie Antibiotika. Und wenn du dann Freilandhuhn hast, ist halt schon irgendwie das Problem, dass wenn die ganze Zeit draußen sind, was wohl auch nicht stimmt, ein Freilandhuhn hat irgendwie auch nur, weißt du das, 30%, 40%? Also Freiland ist gar nicht komplett die ganze Zeit draußen, was es auch suggeriert. Haben halt das Problem, wenn die bei Regen draußen sind, was sie schon mal gar nicht gerne haben, Hühner, und dann aber auch in nassen Böden rumpicken und dann ihre eigene Scheiße wieder aufnehmen, werden sie halt krank und dann brauchst du Antibiotika.
Aber also, wenn die eh nicht, also das ist ja so wie ein mobiler Stall, ne? Also
ja,
die können sich nach drinnen verziehen, ne? Wenn es regnet, können die sich auch drinnen aufhalten.
Ja, also bei meinem Hühnerhof ist es halt so gewesen, dass die Hühner auch wirklich dann eingesperrt wurden, also die mussten dann in den Stall und blieben bei Feuchtigkeit und Nässe dann auch drin. Die durften dann auch nicht raus und wenn das Wetter gut war, wurde die Tür aufgemacht und sie konnten rausgehen, wenn sie wollten. Sie können rausgehen, wenn sie wollten. Und der Hof ist auch nicht biozertifiziert, weil einfach die Vorgaben und alles, was du dann noch so drumherum erfüllen musst, einfach auch wahnsinnig hoch sind. Deswegen macht unsere Bäuerin das einfach auch nicht, weil sie den Sinn da jetzt auch nicht so drin sieht. Aber das ist halt auch eher so eine Kandidatin für Demeter von ihrer Philosophie her und von ihrem Ehrgeiz. Aber sie macht einfach ihr Ding und braucht dafür keine Labels.
Ja. Und ich glaube, solange sie keine Absatzschwierigkeiten damit hat, wenn Leute sie kennen,
ist
ja alles super.
Das stimmt. Ja, aber so dieses Greenwashing bei dem Bio-Ei habe ich echt nicht Habe ich gar nicht verstanden am Anfang. So, da bin ich nicht drauf gekommen. Ist schon verrückt, je nachdem halt, in welchem Laden du bist. Ich habe immer gedacht, das wäre so ein bisschen auch, dass es eher die bessere Restaurants gewesen wären, mit vielen Hauben oder Sternen, dass da ein Bio-Ei dabei steht. Aber ich glaube, dass das dann irgendwie verarscht worden ist oder er da irgendwie totales Problem mit hatte. Ich frage mich aber wirklich, wie du das vermarkten willst, wenn du wirklich gute Produkte hast.
Es ist auch immer schwierig, guck mal, bei den Süßkartoffeln ist, Pommes ist da auch ähnlich. Dann schreiben sie direkt alle immer hier homemade Sweet Potato Fries drauf, ne? Keiner macht die selber, alle kochen sie aus dem Beutel und trotzdem denken die Leute, oh, das ist hausgemacht, weil die einfach überhaupt nicht drüber nachdenken. Die sehen das und denken, oh ja, gut, ja. Nur weil sie es draufgeschrieben haben.
Ja, ja. Ich meine, dürfen tun sie es auch nicht, glaube ich, ne? Also es kann ja schon
weiß
sein.
Weiß ich gar nicht, ob das. Das interessiert halt niemanden.
Ne? Ja, ich meine, gut, hausgemacht ist ja noch was anderes wie selbst geschnitten oder sowas, ne? Oder hausgemacht ist also Ravioli aus der Dose kann auch hausgemacht sein, wenn ich sie einfach warm mache. Kann ich die auch versuchen zu verkaufen.
Ich meine, frittieren ist auch eine Zubereitung, ne? Also es ist im Haus gefrittiert, immerhin, wow.
Ja.
Ja.
Ja, das ist.
Ja.
Manchmal frage ich mich, ob solche Probleme von uns einfach viel zu penibel gesehen werden und der Otto Normalverbraucher sich denkt, habt ihr sie noch alle, habt ihr nicht ein anderes Problem, über das ihr euch gerade aufregen könnt? Oder, ja.
Aber in dem Fall mit dem Bio-Ei total berechtigt. Ich finde das gut, dass man Leute damit ein bisschen sensibilisiert und so, ne? Achte mal mehr drauf. Und lass dich nicht verarschen. Ich meine, ist ja wirklich gut, dass die Leute Bio-Eier benutzen, statt normale Eier. Das ist ja schon mal was. Aber wenn man damit quasi seine Karte grün waschen will und der Rest ist immer noch voll für den Arsch, ja, schwierig, schwierig.
Ja.
Ne? Weil man muss ja überlegen, jetzt heißt das, dass es das einzige Bio-Produkt ist, nur weil da Bio steht, ne, und der Rest ist alles konventionell, muss es ja auch wieder die Frage, wie dann entsteht. Also ist schon ziemlich krass, ja.
Ja. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich dieses Thema jetzt endlich in meinem Geiste abhaken kann und verstanden habe, worum es geht. Weil irgendwann hätte ich ihm, glaube ich, mal geschrieben, was hast du eigentlich mit deinem scheiß Bio-Ei? Was willst du denn jetzt damit sagen? Ich komme nicht drauf.
Es gibt ja auch viele Leute, die schon eine Karte gepostet haben und das markiert haben und ihm drauf verlinkt haben, guck mal hier, wieder dein Bio-Ei und so. So oft habe ich es auch gesehen, ja.
Ja.
Es wurde Zeit, dass wir drüber sprechen.
Ja. Ja. Aber im Grunde ist es auch das Gleiche, wenn man sagt, jetzt wir haben Eier vom Bauernhof. Das ist zwar nicht Bio, aber der Bauernhof ist ja genauso ein Greenwashing-Thema. Das ist schon echt schwierig. Also ich muss mich dann auch in Zukunft selber mal ein bisschen hinterfragen, wenn du solche Begrifflichkeiten auch verwendest, ob das wirklich so Sinn macht. Ne?
Ja.
Aber habe ich vorher nie drüber nachgedacht. Ist echt mega interessant gewesen. Vielen Dank, dass du das mitgebracht hast, Martin.
Tja, sehr gerne. Am besten verlinken wir den Herrn auch mal auf den unseren Beitrag hier und vielleicht hat er ja noch was dazu zu sagen, wenn wir was vergessen haben.
Das wäre cool, ja.
Ja. So. Würden wir uns sehr freuen.
Aber apropos Ei, Martin, ich habe ein Eigericht mitgebracht. Guck mal, so macht man Überleitungen, Martin. Hast du das gesehen? Ja. Aus der Hüfte, so zack.
Ja, ich bin nicht Mr. Überleitung.
Ich habe das erste Mal, ich habe es lange auf der Liste gehabt, Shashuka gemacht.
Ah, sehr geil, ja. Und?
Was? Mega geil. Ich habe es zum Abendessen gegessen und nicht zum Frühstück. Ich weiß auch nicht, ob ich es mir unbedingt zum Frühstück vorstellen kann. Vielleicht, wenn man da im Urlaub ist. Also es ist ja ein israelisches Gericht und nordafrikanisch. Es ist nicht nur israelisch, so wie ich das verstanden habe. Da wird es jetzt zum Frühstück gegessen.
Ja.
Und das sind Eier, die in Tomaten, Paprika, Soße, Gewürzsoße gekocht werden, kann man das sagen?
Ja, und so ein Gewürztomaten.
Aber also Man kocht diese Tomatensoße mit Paprika und Knoblauch, Zwiebeln, Harissa, Kreuzkümmel.
Ja.
Ja, ich glaube, das war es fast im Grunde. Und dickt halt diese Soße ein bisschen ein, macht dann Kuhlen in die Pfanne, in die Soße und legt dann schlägt die Eier darin in diese Kuhlen auf und lässt die darin stocken. Und dann isst du das, glaube ich, mit Fladenbrot, oder?
Ja, also ich habe das bis jetzt immer, da wurde in so einem speziellen Ofen so ein Brot gebacken. In so einem, ich habe das zum ersten Mal in New York auf dem Chelsea-Markt gegessen.
Ah.
Da war auch so ein jüdisches, war es, glaube ich, ein jüdisches Restaurant, Chalchuka-Restaurant. Und beim zweiten Mal hat der Till das gemacht auf dem Meetup.
Ah, okay.
Und das schmeckte, also er hat auch das zum ersten Mal gemacht. Und es schmeckte erstaunlich sehr gleich, das Gericht, und gleich gut auch.
Ja.
Es war jetzt nicht so, wo du gemerkt hast, ja, üb noch mal 10 Mal, damit das mal besser wird, in die Richtung geht. War direkt richtig lecker. Also ein echt tolles Gericht. Und ich kann mir das richtig gut zum Frühstück vorstellen, gerade weil auch Eier drin sind. Ja, machst du noch ein bisschen Schärfe rein, dann geht es ein bisschen in Richtung Bloody Mary.
Also ich fand, ich habe es vielleicht einen Tick übertrieben mit Kreuzkümmel. Aber ich fand das auch das Geile am Gericht, weil diese Tomatensauce mit Kreuzkümmel, die ist so würzig gewesen und den Knoblauch, vielleicht kann man das ein bisschen für ein Frühstücksgericht entschärfen, aber ja. So zum Abendessen, also ich habe das so gefeiert, weil Kreuzkümmel ist ja auch ein Gewürz für Curry, ne? Also ich fand halt so, das hatte so bei mir so ein Tick was in Richtung Currywurstsoße, im Kopf hatte ich das irgendwie total drin. Es fehlt dieser asiatische Einschlag, aber dieser Tomate-Kreuzkümmel hat mich schon irgendwie so ein bisschen in die Currywurst-Soße-Ecke geschoben. Keine Ahnung, vielleicht erzähle ich jetzt totalen Bullshit. Aber die war einfach so extrem würzig und mit den Eiern echt Hammer. Was ich als einziges ein bisschen schwierig fand, ist der Gargrad der Eier. Dass man den optimal hinbekommt.
Ja, das ist, glaube ich, nochmal so eine ganz andere Gefühlssache, ne?
Das ist schon irgendwie Kunst. Ich hab's versucht. Ich glaube, wenn du eher einen Deckel von oben drauf machst, dann hast du das Problem, dass das Ei ja auch oben weiß wird. Ich meine, das ist nicht so schlimm.
Ja.
Aber wenn du die schönen gelben Eigelbe noch sehen möchtest, ist das halt auch eher kontraproduktiv, ne?
Ja, das ist halt so echt die Frage. Also, du kriegst sie ja gar nicht rundum so einfach nur wachsweich.
Ja, das Wichtigste ist ja einfach, dass das Eigelb noch weich ist. Das ist ja eigentlich so, wobei, auch wenn das Eiweiß noch ein bisschen roh ist, das merkst du nachher gar nicht mehr, weil du an das Ei ja so, das wird schon ein bisschen Sauerei nachher beim Essen, oder? Das zerfleddert
ja. Ja, es läuft ja auch in die heiße Soße mit rein und so, ne, ja.
Zweite Sache finde ich auch, so der Flüssigkeitsgrad der Soße, auch noch so ein Punkt, wo man, mal schauen kann, ein bisschen rumexperimentieren, weil wenn du Kuhlen in eine Soße machen willst, muss die ja schon auch ein Ticken dicker sein, oder?
Ja, absolut, das muss schon so ein bisschen angekocht sein. Es kann nicht so sein wie so jetzt pürierte Dosentomaten oder so.
Ja,
das
muss schon
wirklich ein bisschen fester werden, ja.
Also beim nächsten Mal werde ich mir dafür auf jeden Fall mehr Zeit nehmen. Es war halt unheimlich, ich musste schnell was auf den Tisch kriegen, wollte das halt unbedingt ausprobieren. Hab das dann gemacht und ich fand, die Soße war halt noch zu flüssig. Und da muss ich einfach mal ein bisschen mehr Zeit investieren in das Kochen dieser Soße und vielleicht dann auch mit ein bisschen Ruhe drauf warten, dass die Eier auf dem perfekten Punkt sind. Ich glaube, das sind aber die einzigen Sachen, die man falsch machen kann.
Ja, hier, man kann auch, also wichtig ist auch, dass du Bio-Eier nimmst, ne?
Genau.
Du kannst ja zum Schreiben dann in die Karte Chachuka vom Bio-Ei.
Bio-Chachuka. Da wird das ganze Gericht green gewasht, obwohl die Tomaten vom Aldi aus der Dose sind.
Ja, wenn du Glück hast.
Ja. Also, ich habe euch noch das Rezept verlinkt. Ich habe dann Otto Lengi, oh mein Gott. Otto Lengi heißt der Hayo. Ist ein Koch, ein israelischer, sehr bekannt. Habe ich ein Rezept im Internet gefunden, das habe ich euch mal verlinkt. Danach habe ich es eigentlich gemacht und war damit schon sehr zufrieden. Und als kleine Weiterentwicklung habe ich, hast du die gesehen diese Woche? Shashuka Yufka Muffins gebastelt.
Ja, habe ich gesehen. Sieht sehr, sehr geil aus.
Da habe ich im Grunde das Gleiche gemacht, aber in Tassen habe ich Yufka-Teig gebuttert und dann den Yufka-Teig da reingemacht und unten rein dann diese Tomatensauce und da drauf das Ei und das dann gebacken. Das ist so ein bisschen, also du kannst den Muffin nachher nicht wirklich rausnehmen, weil es schon die Flüssigkeit suppt den Yufka unten schon sehr durch, aber du hast oben halt diese knusprigen Fetzen rausschauen.
Kannst du nicht eine Scheibe Toastbrot oder so noch mit reinlegen oder würde das nichts bringen?
Boah, stimmt, das wäre auch vielleicht noch eine Idee. Ich weiß halt nicht, ob der, also ich habe normal Muffinformen dafür genommen, für diese Muffins. Da kannst du ja alles Mögliche dann schön in den Yufka reintun. Das war mir aber für dieses Ei ein bisschen zu klein. Deswegen habe ich so mittelgroße Cappuccino-Tassen genommen und da diesen Yufka, die Quadrate, drei Quadrate so versetzt, reingedrückt, Soße unten rein und dann halt das Ei draufgeschlagen. Auch ein Fehler war, ich habe echt unterschätzt, wie lange ein Ei im Backofen braucht, um gar zu werden. Ich habe nämlich zuerst den Teig fertig, also mit der Soße unten drin gebacken und habe dann später erst das Ei reingetan und dann stockten die Eier halt nicht. Das hat echt ewig gedauert. Und dann war halt teilweise auch oben schon die Yufka ein bisschen zu dunkel. Ich hätte das eigentlich zur gleichen Zeit alles reintun sollen. Das wäre wahrscheinlich völlig ausreichend gewesen.
Vielleicht, ja.
Aber Versuch macht klug.
Ja, das habe ich schon öfter gehört. Ja, es ist halt, glaube ich, eine schwierige Kombi. Also die Idee ist schon irgendwie geil.
Ja, also ich hatte...
Vielleicht muss man es einfach noch ein bisschen anders verpacken. Also
ja, also es muss halt irgendwas sein, was, oder auch da hatte ich das Problem, weil wir echt nur dreiviertel Stunde Zeit hatten fürs Mittagessen. Ich habe auch die Soße wieder viel zu früh, also die war auch noch nicht richtig eingekocht. Ich muss einfach an dieser Soße noch ein bisschen arbeiten, dass die ein bisschen mehr Zeit, weniger Flüssigkeit hat. Vielleicht ändert sich das auch nochmal. Also es waren auch teilweise Tassen dabei, die sind, da war es unten sogar auch schon knusprig und du konntest sie wirklich rausnehmen. Ohne dass unten halt aufgerissen ist.
Aber optisch sah das ja Knaller aus, ne?
Ja, war echt ein schönes Gericht. Das hat echt Spaß gemacht.
Ja.
Ich hatte, ein Freund von mir hatte Yufka über. Der hatte, ich weiß nicht, 6, 7 Packungen Yufka. Und wenn du dem türkischen Supermarkt Yufka kaufst, damit kannst du ja irgendwie ein ganzes Zimmer tapezieren. So viel sind in einer Packung schon drin. Die sind zwar sehr dünn, aber ich mache mit einer Packung, habe ich für 20 Leute so Muffins gebaut. Da hat jeder, ich glaube, 2 oder 2,5 Stück gekriegt, so viel war da drin. Das ist echt Wahnsinn. Und ich bin das jetzt sukzessive am Abarbeiten, den Vorrat. Deswegen war das einfach so eine spontane Idee, mal sowas zu machen.
Ja, also sehr gute spontane Idee.
Was ich auch versucht habe damit, ist es Börek selber zu machen. Das ist das Börek, wo du, was ist das mit Hackfleisch und Feta und Spinat füllst?
Ja, das klingt so, als wäre es Börek, ja. So, irgendwie so Börek-Pide oder was meinst du jetzt?
Ja, also das Rezept, was ich dazu rausgesucht habe, das war von einer Türkin, die in einer wahnsinnig scheußlichen pinken Backküche, also die ist auch sehr professionell, ich weiß nicht, irgendeine Back-YouTuberin, die da Hammer-Dinger machen, die hat dann halt dieses Gericht gemacht und da hast du quasi diese Scheiben, diese Yufka-Blätter eingerieben mit Joghurt und hast dann Feta und Spinat und alles Zeug draufgetan und hast die dann nur so lose zusammengerafft und hast diese zusammengerafften Blätter dann nebeneinander aufs Backblech gelegt. Und bei mir war halt komplett das Problem, dass es überhaupt nicht knusprig geworden ist, weil ich weiß nicht, woran es lag. Also vielleicht habe ich zu viel drauf getan, dass ich es übertrieben habe mit der Menge, aber damit war ich ja so überhaupt nicht zufrieden. Wo die halt echt eine gute Figur machen, die Yufkas sind, irgendwie wenn du die so in Muffinblech tust, dann wird es oben total knusprig. Das Muffinblech macht auch schön unten knusprig. Wenn du nicht zu flüssig reinarbeitest, dann super. Macht echt Spaß, das Zeug.
Ja, aber seltsam, dass das nicht funktioniert hat. War doch ein YouTube-Video, konnte man das dann nicht so sehen?
Ich habe es so gesehen, ich habe es genauso gemacht, aber großes Problem bei der, das habe ich auch in der Agentur gemacht, Mittagsküche, es ist halt unheimlich, wir müssen uns echt beeilen. Und manchmal machen wir Dinge dann einfach auch zu schnell. Gerade wenn du so Sachen hast, die dann nochmal 20 Minuten oder eine halbe Stunde in den Backofen müssen, dann müssen wir halt echt ranklotzen, damit das endlich in den Ofen kommt. Vielleicht war ich auch einfach zu ungestüm. Vielleicht habt ihr ja ein geiles Rezept für mich, um das mal auszuprobieren. Ich habe noch eine Packung, die ich irgendwie verarbeiten muss.
Oho.
Mhm.
Tja, wirst du nicht verlosen, die Verpackung. Ist TK, ne?
Nee, die sind normal Kühlwaren.
Wo kann man die kaufen?
Türkischer Supermarkt.
Türkischer Supermarkt, genau.
Ich kosten einen Apfel und ein Ei. Ich weiß nicht, ob man die, was man damit noch, also es ist, ist ja wie ein Strudelteig. Damit kannst du wahrscheinlich auch so Apfelstrudel rollen. Ich glaube, es ist sehr, sehr ähnlich. Der trocknet
sehr halt, ähnlich, ja.
Der trocknet sehr schnell aus. Also du musst schon ein bisschen schneller verarbeiten. Und was die Caroline bei Schuhmachers, wo wir den Supper Club gemacht haben, die hat ich habe sogar zwei Tage da in der Küche ausgeholfen, wie die ihre Straußwirtschaft offen hatten. Und die haben ein Gericht auf der Karte, wo sie in diesen Jufka-Teig Lachs einwickeln und den Lachs in dem Jufka in der Pfanne braten. Da wird so besonders gefaltet. Und das wird halt auch super crunchy außenrum komplett.
Das ist auch eine geile Idee, ja.
Das war, fand ich, auch echt mega gut. Also mit dem Zeug kann man echt ein bisschen rumexperimentieren. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Irgendwas einrollen und in der Pfanne ausbacken.
Oh ja. Für zu Fisch auch, glaube ich, ein ganz gutes Ding.
Ja. Lachsfilet in Jufka einwickeln. Mimo an mich.
Wird auch. Kommt das auch auf deinen Notizzettel?
Ja, ich habe so eine. Dafür nutze ich Evernote. Für so kulinarische Sachen habe ich da eigentlich ein recht gutes Händchen. Aber ich sollte mir da mal so eine kleine Nische schaffen für Küchenfunkthemen.
Ja, ich war ja früher auch auf Evernote, war dann jetzt komplett auf Trello und jetzt kam der große Umstieg auf Meistertask.
Meistertask?
Ja, das ist eine deutsche Firma. Die macht das noch viel schöner und übersichtlicher.
Als man Trello?
Die, ja, als Trello. Ne? Das ist wie Trello, nur besser. Und es ist eine Notiz-App auch quasi mit drinne. Das Geile ist halt, dass ich, wenn ich mit der Apple Watch unterwegs, also ich unterwegs bin und was notieren will, dann mache ich das ganz, ganz schnell über die Apple Watch per Spracheingabe. So, dann landet das erstmal auf meine To-Do-Liste und dann kann ich das den gewissen Projekten zuteilen oder auch einfach abarbeiten und in der Checkliste.
Geil, okay.
Mega cool. Also, es ist jetzt auch nicht Evernote, glaube ich. Evernote ist ja noch viel komplexer in anderen Bereichen.
Ja, ich finde eigentlich, was ich da ganz spannend finde, ist halt die Fotos oder je nachdem, wie du das so fotografierst, wenn du zum Beispiel Kochbücher mal fotografierst, ein Rezept, dass der auch Schrifterkennung teilweise macht.
Das ist natürlich also bei Evernote mega.
Ja.
Aber ich hatte so das Gefühl, dass man so richtig Spaß macht, nur als zahlender Kunde. Und dafür benutze ich es dann zu wenig.
Ja, also ich benutze es in der Freemium-Version jetzt seit mehreren Monaten. Und das, ich glaube, das größte Problem ist, glaube ich, die Datenübertragung. Wenn du jetzt viele Kochbücher fotografieren wirst, dass ja viele MB zusammenkommen. Ich glaube, du hast synchronisieren darfst du nur 60 MB im Monat in der Freemium-Version. Das könnte natürlich dann irgendwann eng werden. Da bin ich aber sonst noch nie hingekommen. Also, ja. Ja. Ist jetzt so ein bisschen mein Rezept und so Ideensammlungsbuch ist im Moment Evernote und auf der Arbeit haben wir halt viel Trello. Aber damit kann ich mich jetzt auch nicht so anfreunden, was so ein Wissensspeicher angeht oder so Rezeptspeicher. Komm ich
ja.
Ja. Dafür finde ich Evernote schon ganz cool. Na. Tja. Was haben wir noch gegessen, Martin?
Ja, was haben wir gegessen? Gute Frage. Was habe ich denn noch gegessen? Ich habe was getrunken, leckeren Wein.
Martin, du hast Wein getrunken. Das ist nicht der Martin.
Oh Gott, oh Gott. Ja, ansonsten hier Burger der Woche, erzähl ich dir gleich. Ich habe echt einen leckeren Wein getrunken. Ich suche gerade raus.
Den Portwein?
Ja, genau, den habe ich dir schon geschickt, ne?
Ja.
Mega geil. Und zwar, der Kölner Weinkeller hat es mir empfohlen. Graham Six Grapes Port heißt der. Ein Portwein, unfassbar. Also, ich weiß es nicht, also wie man den beschreiben soll, aber der schmeckt nicht so, wie man sich einen Portwein vorstellt irgendwie. Und war einfach mega geil zum Schokokuchen. Der hat das krass abgerundet. Das war einfach so krass. Ja. Also ich bin kein Weintrinker und war richtig geflasht von dem Wein.
Ja.
So als vielleicht zu Weihnachten zum Dessert, ne, 18,50 kostet hier zum Beispiel eine 0,75 Liter Flasche. Aber ey, ohne Scheiß, ne, wer auf sowas steht, gönnt euch. Den werde ich mir auf jeden Fall jetzt auch nochmal holen für Weihnachten. Das ist keine Werbung, das ist einfach nur, weil ich habe den empfohlen bekommen zum Dessert und war sehr, sehr happy. Also das ist das Ding, was mir vom ganzen Menü von einem sehr hochwertigen Caterer am Ende in Erinnerung geblieben ist. Ne? Und ich bin echt kein... Es gab ja auch sonst nur, ich glaube, Sie und Kölsch, ne? Also, biermäßig. Ja. Schwierig. Ja, ich trinke übrigens auch heute gar kein Bier.
Ja, nur Wasser. Ich trinke Bier.
Ja.
Wie kann das sein? Verkehrte Welt.
Ja. Unfassbar. Und das unter der Woche, Christian.
Ja.
Wie kannst du das denn vereinbaren hier? Was ist
Stress.
Hier los?
Ja. Stress.
Ja, aber trotzdem sehr schön, dass du Zeit hast zum Aufnehmen.
Ja.
Das ist, sonst haben wir ja immer eigentlich zu der Zeit jetzt so langsam unsere Sendelöcher, ne? Da fangen die immer meistens an.
Möglich.
Ja.
Ich glaube, in der nächsten Folge müssen wir schon über unser Weihnachtsmenü sprechen.
Aber ich erzähle noch kurz, was ich gegessen habe und das ist nämlich wirklich geil.
Warte mal gerade, also ich könnte immer noch kurz erzählen, also Portwein, nur für die vielleicht, die keine Ahnung, Portwein, das ist im Grunde ein sehr viel alkoholischerer Wein, wie man das normalerweise kennt. Ein Wein, wenn ihr jetzt einen normalen Rot-Weiß-Wein, der bewegt sich irgendwo zwischen 10 und, wenn es gut läuft, 14% Alkohol. Diesen Portwein, der hat 20% Alkohol und hat aber auch gerade für so süße Speisen und Käsekombinationen hat der echt, bringt der echt was mit. Den gibt's, du hast ihn in Rot getrunken, den gibt's auch in Weiß. Ist wirklich eine total spannende Geschichte. Historisch gibt's die schon ewig und da war halt gerade für die Lagerung und auch die gerade Verschiffung und sowas war es halt wichtig, dass die ein bisschen mehr Alkohol haben, damit sie stabiler bleiben. Und das ist halt, Portwein ist schon echt eine geile Nummer, wenn du das Richtige dazu zu essen hast.
Also ich habe schon oft Portwein getrunken und fand den auch manchmal lecker zum Dessert und so.
Ja.
Also das ist okay, aber der war nochmal komplett anders. Und ja, deswegen kleine Empfehlung, also eine Weinempfehlung von mir, ne? Gewöhnt euch nicht daran, ne? Das war jetzt einmalig.
Eine neue Ära.
Ja, eine neue Ära, ja. Wir müssen jetzt so eine krasse Headline für diesen Podcast, ne?
Ja, Martin macht jetzt jede Woche eine Weinempfehlung.
Ja, Martins Weinempfehlung. Lachen sich alle kaputt erstmal, wenn ich das teile.
Ja.
Ja.
Du hast was Geiles gegessen, wolltest du sagen.
Ja, und zwar, natürlich war es geil, weil es meine Kreation war.
Ach.
Ja, wir haben Luma Burger gemacht und du weißt ja, über Luma musst du ja jetzt nicht mehr viel erzählen.
Ja.
Ne?
Die Hörer wissen, glaube ich, auch Bescheid.
Ja, da sind wir beide Fanboys von dem Zeug. Und jetzt gibt es das allererste Luma, was quasi aus... Wir waren ja zusammen mit mehreren Foodbloggern und so damals bei Luma. Und Max Esser war ja dabei. Ne? Und aus dieser ganzen Begegnung ist etwas gefruchtet. Und zwar gibt es jetzt das erste Fleisch, was von Max Esser rüber in die Schweiz gekommen ist zum Veredeln, was jetzt wieder zurückkommt. Und das steckt auch in unserem Burger. Und ich habe nämlich einen Luma-Burger gemacht. Nicht klassisch, ich wollte es eigentlich machen mit diesem Röstapfel und Salbei. Das wäre aber jetzt diesmal zu einfach gewesen. Da dachte ich so, müssen wir was Neues machen. Und zwar mit grünem Bohnensalat, schön so mit Schmand angemacht.
Mhm.
Ein Birnenragout und Bergkäse. Und das Luma-Patty ist so intensiv, dass der Bergkäse ist nicht überdeckt, also es ist ein richtig geiler Taste. Und genau, im Kartoffelbann noch. Ein richtig rundes Produkt. Also, so lange nicht mehr gefreut. Ich habe mich lange nicht mehr so darüber gefreut, einen Burger zu essen, ganz ehrlich.
Oh, cool.
Weil es hat so, dadurch, dass es auch ein komplett Schweinepatty war. Es war wie, als wenn du ein ganzes Gericht einfach isst. Es gibt ja diese kölsche Suppe. Es gibt so ein, es gibt was mit Birne, Speck und Bohnen.
Genau. Weiß, ja, genau. Das wollte ich auch gerade. Birne, Bohnen, Speck.
Ja.
Hat es noch einen anderen Namen in Kölsch?
Es gibt einen Namen dafür. Und daran ist es quasi angelehnt.
Ah,
statt
okay.
Speck halt den Luma Patty, ne? Und ja, einfach. Wir haben es sehr hart gefeiert und kommt auch gut an. Also hier,
ist was echt witzig. Leute. Echt witzig, Martin. Wir hatten unabhängig voneinander die gleichen Ideen.
Ja, warum? Erzähl.
Ich hab, vor 2 Wochen habe ich das gleiche auch gemacht. Ich habe es noch nicht veröffentlicht, aber da ging es bei mir auch mit Birne, Bohne, Speck. Hatte ich total im Kopf und habe damit ein Gericht gemacht. Ich erzähle gleich, wo das genau war. Aber ich habe jetzt auch, wie ich das bei dir gelesen habe, echt eine witzige Geschichte, weil das ist, glaube ich, ein alter Klassiker und der ist einfach Hammer zusammen. Das schmeckt einfach Hammer zusammen.
Diese Es hat auch unten Klasse, also noch einen extra Namen, aber ach ja, egal.
Ich gucke gerade, Birne, Bohne, Speck, Wikipedia, wie das heißen könnte. Ja, warte mal. Plattdeutsche Namen. Bären, Bohnen, Speck, Scheiße. Rjöner Heini? Grüner Heini?
Nee.
Das ist Schleswig-Holstein. Also das ist. Okay, aber das ist wirklich Kölsch. Also hier steht viel Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg. Steht jetzt gar nicht unbedingt, ob das aus unserem Raum so klassisch ist.
Ja, ist ja auch nicht schlimm.
Nö, ist auch nicht schlimm.
Nee, aber ja, das ist schon, ist auf jeden Fall ein Klassiker.
Mhm.
Und das als Burger umso witziger eigentlich, ja.
Ja, geil. Echt ein schönes Gerät. Ich habe gerade, weil ich die andere Kombi halt so auch im Kopf habe, habe ich überhaupt diese Käsekombination. Weiß nicht, ob die nötig wäre. So, weil das.
Dass ja. Der Käse drauf ist?
Ja.
Ja, aber das macht dem Ganzen schon. Also das.
Müsste ich probieren, um das zu sagen. Aber wie gesagt, das ist vom von der Kombi ist es echt mega. Sehr schönes Ding.
Eine Bezeichnung habe ich noch gefunden, aber das ist auch nicht die, die ich meine. Westfälisches Blindhuhn. Auch nicht schlecht. Egal. Wir werden es nicht mehr rausfinden, wie es heißt. Was,
so schnell nicht. Vielleicht habt ihr die Lösung, dann schickt einen Audiokommentar oder schickt es uns als normaler Kommentar, E-Mail. Ne, ihr wisst, wo ihr uns findet. Einfach mal rüberwerfen.
Helft mir einfach auf die Sprünge, genau.
Ich meine, am geilsten ist natürlich ein Audiokommentar, wenn ihr es auch richtig aussprechen könnt, weil ne, gerade wenn ich jetzt hier mich am Norddeutschen gerade abgebrochen habe, ja, vielleicht könnt ihr das viel besser wie wir. Probiert es aus.
Tja, das war die eine Sache.
Ja.
Aber ich habe ja noch eine Notiz.
Warte, ich gehe gerade noch auf die Birne, Bohne, Speck ein, die ich gemacht habe.
Ach so, ja, klar. Wollen wir ja nicht vorenthalten.
Vor 2 Wochen war es Fernsehen bei mir in der Küche oder ein kleines Fernsehteam, die eine Aufzeichnung machen für eine Instagram-Vorstellung.
Darauf wollte ich dich ja eh noch ansprechen.
Aha.
Perfekt, haben wir es doch auch.
Eine doppelte Überleitung zu einem Thema, das ist der Hammer. Du hast mit deiner Birne, Bohne, Speck übergeleitet. Du hast es hingekriegt. Martin, du bist der Größte.
Unbewusst.
Ja, so muss das aber laufen. Das muss unbewusst laufen.
Wenn jetzt unsere Zuhörer das auch nicht mal mehr merken, dann wäre es perfekt.
Dann wäre es, ich hätte es nicht thematisieren sollen, ne?
Ja.
Schande. Nee, das Fernsehen war da und die haben bei mir in der Küche ein bisschen gedreht, haben ein bisschen Interview mit mir gemacht und danach habe ich 2 Gerichte gekocht und die haben das Ganze so aufgenommen. Ich werde euch wissen lassen, wenn es erscheint, wenn es vorzeigbar ist.
Also du darfst nicht einfach sagen, das Fernsehen war da. Dann denken die Leute, du hast Spaghetti auf dem Ceranfeld gekocht für mitten im Leben, RTL 2.
Ja, so krass war es nicht. Es ist eine ein Bundesland-Fernsehen, würde ich sagen. Also es ist öffentlich-rechtlich.
Also was Seriöses.
Es war auf jeden Fall mal ein schöner Testballon zu sehen, wie das so, wie man selber so vor der Kamera performt. Und ja, wir haben zwei Gerichte gekocht. Und das eine Gericht war ein Klassiker von mir. Das ein Tatar, also das geräucherte Tatar. Also ein Klassiker ist jetzt auch schon übertrieben. So alt ist es auch noch nicht, dass ich das mache. Aber ich habe es jetzt schon sehr oft irgendwo mal zum Besten gegeben. Das habt ihr beim Supper Club zum Beispiel gesehen. Oder wenn ihr jetzt am Instagram geschaut habt, war, glaube ich, auch im Video zu sehen, wie ich das Tatar geräuchert habe. Was einfach eine witzige Zubereitungsart ist. Und für den Hauptgang habe ich mir dann nämlich was Ähnliches ausgedacht wie du, Martin, nur dass es kein Burger geworden ist. Ich habe einen Sous Vide Schweinebauch gemacht und den heiß auf der Plancha dann knusprig gebraten. Und dazu gab es dann Strauchbohnen mit so einem Birnen-Ragout, so eingekocht mit ein bisschen Wermut. Zucker, Butter, dass es so richtig schön süß ist. Und dann Amarettini drauf. Ne? Also wir haben ja Schweinebauch, ja. Amarettini. Diese Koexistenz haben wir ja auch bei Luma kennengelernt. Deswegen habe ich das gemacht. Und das ist im Grunde nur entstanden, weil ich eine Beilage gesucht habe für einen Düppekuchen. Weil ich wollte unbedingt was Regionales zeigen. Und der Düppekuchen, ihr habt bestimmt schon öfter davon gehört, kann ich gleich erklären, was es ist, ist ein kleiner Kartoffelkuchen, der in einem Bräter über 3 Stunden gebacken wird, und der ist ja jetzt nun mal nicht so sexy, oder?
Ja, das ist schon was sehr Ursprüngliches, ja, das stimmt.
Was ich halt gemacht habe, ich habe den am Tag vorher vorbereitet, habe den dann abgestochen, ähnlich würfelig wie den Schweinebauch, habe den dann auch auf der Plansche angebraten, und ich habe halt die ganze Zeit überlegt, was kannst du denn dazu machen, zum Tippekuchen mal als Beilagen machen. Das ist einfach mein schöner einen schönen Teller gibt. Und dann kam ich, normalerweise isst man Apfelmus dazu, dann kam ich auf die Birne, dann habe ich gesagt, wir haben ja eh Speck drin, dann du brauchst eigentlich noch ein bisschen Farbe am Teller, dann kam ich zur Bohne und so kamen dann auch die Gedanken, dann dieses Birne-Bohne-Speck-Thema, weil zum einen natürlich der Schweinebauch für den Speck, aber auch im Dippekuchen ist so viel Speck drin. Das war echt eine wunderbare Koexistenz auf dem Teller. Das hat echt aber so witzig, dass wir beide die gleiche Idee gehabt haben. Wir haben nicht miteinander gesprochen.
Ja, das ist krass. Ja, aber vielleicht liegt das zur Jahreszeit auch nah, oder weil wir haben beide ein versucht, Stück. Eine Ecke weiterzudenken und sind dann halt auf das gleiche Ergebnis gestoßen.
Wir teilen eine Zunge, Martin.
Ja, so sieht's aus. Ja, nee, aber toll, ja. Und wir werden dann informiert, wenn das ausgestrahlt wird.
Natürlich. Natürlich. Ja. Werde ich auf jeden Fall tun. Ich habe dann in einem auch ein geiles Düppekuchen Foodporn Video auf Instagram geschoben. Das könnt ihr euch angucken, und den Düppekuchen verlinke ich euch als Rezept auch nochmal. Ich weiß nicht, ob es nur bei mir so ist, aber wenn man Düppekuchen bei Google eingibt, bin ich, glaube ich, das vierte Rezept. Ich bin da ganz stolz drauf. Problem ist nur, dass Düppekuche in, glaube ich, jeder Region Deutschlands, wo es gibt, anders geschrieben wird. Das heißt, wahrscheinlich kann ich mir davon auch nichts kaufen.
Ja. Aber ja, ist doch schon trotzdem eine schöne Sache.
Es ist,
was soll ich dazu sagen?
Es ist klassisch, jetzt zu St. Martin wird er gegessen. Ich könnte ihn wirklich das ganze Jahr über essen. Und im Grunde ist es einfach, das sind geriebene Kartoffeln mit Ei, Mettenden, Salz, Pfeffer und Speck. Und ich lege den Bräter mit Speck aus. Das ist, glaube ich, echt meine Geheimwaffe, gerade für die Kruste außenrum. Und die Mettenden kommen mit rein und dann kommt das ganze Ding für 3 Stunden in den Backofen. Dann bist du fertig. Und diese Würze und dieses Aroma ist echt zum Niederknien.
Funktioniert auch im Petromax ganz gut, ne?
Ich habe das jetzt in dem Dutch Oven, in dem quadratischen gemacht.
Ja, geil.
War für Kruste auf jeden Fall geil, wenn du so einen dicken, schönen Bräter hast.
Das glaube ich.
Ich habe es jetzt noch nicht probiert auf dem, also mit Kohle auch. Das würde ich auf jeden Fall auch mal sehr gerne probieren, was da der, wie der Dutch Oven so funktioniert. Aber ja, echt ein sehr leckeres Ding.
Sauerstark, hört sich doch gut an. Ja, aber also gerade das als Ergänzung, ich meine, wir hatten das Kartoffelbun, aber so Doppelkuchen
bringt ja
schon noch ein bisschen mehr Power mit, ne?
Ja, aber stimmt, du hast ja auch Kartoffel, das ist ja wirklich wie aus einem Ei geschlüpft.
Ja, Wahnsinn, ein Gericht auf zwei verschiedenen Ebenen interpretiert.
Ja, echt cool. Ja,
das ist die neue Challenge. Genau. Ich schreibe bloß 5 Zutaten, ich mache einen Burger der Woche und Christian macht für irgendeinen Fernsehsender einen Bericht damit. So ein neuer Punkt.
Ja, ich hatte keinen Luma-Schweinebauch, aber ich habe extra vom Schwäbisch-Hellischen einen Schweinebauch gehabt und der war echt so genial, ey. Ich habe es auch völlig übertrieben. Ich brauchte ja nur so einen kleinen Würfel eigentlich. Ich habe mit den Jungs daher dann auch noch gegessen zusammen. Aber ich habe mich 1,5 Kilo Schweinebauch gekauft. Ich habe, glaube ich, 4 Tage Schweinebauch gegessen.
Ja, und das alles dann schön übers Fernsehen abrechnen lassen, dein Einkauf, ne?
Nee, habe ich nicht gemacht. Die haben gefragt, ob ich nachher Kohle wollte, aber ich habe gesagt, hier.
Die haben doch fettes Budget, jetzt mal richtig
zuschlagen
müssen.
Also, hätte ich bei Luma bestellen müssen, ne?
Ja. Ich kann dir nur sagen, wir haben, also was wir da fürs Patty haben wir Schweinebauch und Schweinenacken genommen, ne?
Oh.
Und jetzt ist es schon ein bisschen das Herz geblutet, wo ich das so gesehen habe.
Ist das denn rein Schwein, das Patty?
Ja, das ist komplett Schwein.
Ja, komplett Luma?
Ja.
Aber das ist nicht ein bisschen 100%. Viel Fett?
Überhaupt nicht. Also es ist wirklich fettig. Krass. Und dann sind alle so, oh mein Gott, das wird so viel Fett verlieren und dann wird das so ein kleines Ding nur noch. Gar nicht. Also klar, du hast schon ein bisschen Fett so auf der Plancha, ne, beim Grillen, ne? Also wir können das nur auf der Plancha machen.
Ja, jetzt habe ich es verstanden auch. Ich habe gesehen, wieso macht ihr das denn auf der Plancha, aber das macht natürlich total Sinn.
Wir trennen das schon, also Schwein, Rind und vegetarisch, ne?
Nee, aber wahrscheinlich auch wegen dem Fett, oder? Das wäre doch auf dem anderen
schon schwierig. Ja, wobei bei unseren neuen Grillrosten ist das nicht so schlimm. Das ist ähnlich wie in San Sebastian, das läuft ja runter ab und dann mit viel Fett kommt unser neues Grillrost super klar. Aber ne, es gibt Leute, die essen gerne Rind und wollen nicht, dass Schwein vorher auf dem Grillrost war. Ne,
Wir das halt auch so. Ja, das Problem habe ich nicht gedacht. Ich dachte einfach, dass es ein Fettproblem ist mit dem Grill. Aber okay, das ist natürlich auch ein Punkt, dass man das nicht...
bestimmt Minimum 25% Fett oder so.
Hammer.
Locker, wenn nicht mehr. Ich bin allein vom Schweinebauch, der Nacken ist jetzt auch nicht so ohne, ne?
Aber geil.
Ein geiler Taste, wirklich. Ein angenehm geiler Taste. Wir hatten es ja letztes Jahr so gemacht, dass wir so 80 Gramm auf einem normalen Burger mit einem Patty 80 Gramm Schweinebauch von Luma drauf gemacht haben. Und da ist der Geschmack schon fast untergegangen, ne? Das Problem haben wir jetzt überhaupt nicht. Also, naja. Kommt vorbei und gönnt euch.
Ja. Ich will, Martin, aber ich habe keine Zeit.
Hast auch nur noch bis Mittwoch, also wenn der Podcast Sonntag erscheint, nur noch Montag und Dienstag Zeit. Düdüm. Aber wir machen ja immer regelmäßig Luma-Fleisch. Das Problem, was die allerdings haben, und damit auch unser Problem ist, sie haben einen Lieferanten gewechselt, der sie mit dem Fleisch beliefert und deswegen fällt weniger quasi Verschnitt an bei denen. Ne? Deswegen kriegen wir es seltener, also wir haben ja immer alles bekommen an Verschnitt, ne? Das kriegen wir seltener halt Verschnitt vom Rind.
Ja.
Ja, schade irgendwie, aber auch ja. Ne, müssen wir jetzt mit leben, ist halt so. Ja. Ja, das war, den Burger habe ich sehr mit Genuss gegessen. Das kommt.
Das hört sich auf jeden Fall geil an.
Ich esse ja schon oft Burger, manchmal ist es dann irgendwie nicht so geil, als wenn man, ne, weil man so oft schon Burger gegessen hat, aber das war schon geil.
Ich habe den auch, wie ich ihn gelesen hatte, dachte ich so, okay, ja, so mit dem Käse, aber jetzt, wie wir darüber gesprochen haben, habe ich richtig Bock auf das Teil, ey.
Ja. Oh. Bohnen, Birne und also das ist halt irgendwie, ja, wir haben ja jetzt lang drüber geredet. Irgendwie. Geile Nummer, ja.
Lecker. Sehr schön.
Ja.
Wo wir jetzt gerade beim Schwein sind, ich habe mich ein bisschen mit Saumagen beschäftigt.
Ja, hast du es studiert jetzt? Wissen wir jetzt, wo die Wahrheit beim Saumagen steht? Ist? Muss im Magen sein?
Ich habe ja schon von erzählt, ne?
Wir haben über Saumagen gesprochen, ja.
Ach stimmt, wir haben das ja auch schon, da gab es ja auch Einwände, stimmt. Scheiße, bin ich sogar zu blöd, um meine Instagram-Notizen richtig zu machen, ne?
Eieieiei. Aber ich dachte, es kommt noch was Neues.
Nee, ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben, was ich aus dem Gericht gemacht habe mit dem Kürbis und dem Maron. Ich glaube, und dem Bacon-Schaum. Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht gerade.
Naja, auf jeden Fall habe ich einen feurigen Blogbeitrag dazu geschrieben, weil ich einfach total übel finde, dass Leute sich, wenn sie Saumagen hören, es direkt schon nicht essen wollen, weil der Name sie so abschreckt und im Grunde ist es
Schwachsinn. Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Schwachsinn, das regt mich so auf. Wenn ich dann, wenn du das anders heißen würde, wenn eine Wurst anders heißen würde, die würde dann heißen Darmwurst, weil ein Darm außen drum ist, dann wird die auch keiner essen.
Ja, wenn du sagst Schweinedarm, würde auch keiner bestellen.
Ja.
Filter Schweinedarm.
Und das geht halt überhaupt nicht darum. Es ist totales Understatement, dass das Saumagen heißt.
Ja.
Und jeder macht direkt im Kopf zu und sagt, nee, danke. Das finde ich so schade.
Ich glaube aber, dass das typische Problem so war, so in dem Bereich so mit Innereien und so, dass die Leute das...
Es ist ja noch nicht mal eine Innerei, das ist ja eine Wurst.
Ja, aber dadurch, dass der Saumagen ja quasi, also der Magen quasi ja die Hülle ist, ne? Und es steht dabei.
Aber es ist ja in so, also wenn du es auf den Tisch kriegst, ist es nicht mehr dran und die Leute, es wird kaum noch verwendet, dass wirklich es in den Saumagen kommt. Mhm. Deswegen, es ärgert mich schon wieder. Ich kann schon wieder ausrasten.
Ja, das stimmt. Das ist echt,
machst du nichts.
Das, ja, fast ein Bio-Eisrender.
Also ich habe mir dann auch irgendwie, wenn ich es irgendwem vorsitze und sage, hier, guck mal, willst du mal probieren? Ich sag das Wort dann. Ich habe das dann auch Leuten, die kamen zum Essen, hab ich gesagt, das ist grober Leberkäse mit Gemüse drin und so ist das der Fall. Probiert mal, und wenn sie es dann gegessen haben, habe ich ihnen erst gesagt, was es ist. Weil es nervt mich, wenn dann Leute anfangen, kann
also
ich
nicht. Also du hast es nicht selber gemacht, du hast gekauft.
Ja, ja, klar. Also ich, das ist ja auch gekuttertes Brät und sowas. Also ich würde es, also wenn ich mal die Möglichkeit habe, würde ich es total gerne mal selber machen, ja. Aber in dem Fall habe ich es halt fertig gekauft.
Ja. Geht ja auch nicht immer alles. Also ist es ja auch, wahrscheinlich gibt es da ein paar Leute draußen, die einfach sowas wie Wurst halt einfach besser machen können als wir beide.
Ja. Das soll uns nicht davon abhalten, es mal auszuprobieren.
Ja, absolut. Ist wie mit einem Wurst, ne? Kann man alles lernen.
Ja. Vor allen Dingen lernt man das, wenn man es macht und dann auf die Schnauze fällt, wieder versucht, ne?
Deswegen habe ich auch, ist meine Schwachstelle wahrscheinlich Nudeln, weil ich nie Nudeln selber mache.
Ja.
Da hätte ich auch noch eine gute Lernkurve, glaube ich, bei. Aber ich werde auch nie Nudeln selber machen, deswegen ist es mir auch egal.
Oh, das finde ich immer, ich finde das sehr meditativ und schön. Nudeln selber machen, why not? Da gibt es eine Kollegin von mir, die ist Halbitalienerin und das ist so richtig klassisch. Die isst Nudeln, die kann den ganzen Tag Nudeln essen. Die steht auf dieses Produkt, die liebt dieses Produkt. Und die hat sich jetzt von Philips diese Nudelmaschine gekauft. Kennst du die? Die den Teig mischt.
Ja.
Und dann kannst du zum Beispiel Spaghetti machen, die drückt das Ganze dann durch diese, da gibt es ja sehr, sehr geile Pasta-Porn-Videos, wo dann vorne die Nudeln rauskommen und schneidest du die mit dem Messer ab oder sowas. So ein Ding ist das. Und Hammer, was die erzählt, was die da jetzt mittlerweile an Kilos von Nudeln mit produziert, die sie selber dann vernichtet, und was die da alles auch mitmachen kann. Also das sind ja jetzt nicht nur Spaghettis, die da rauskommen oder mal dann Linguine, die Fusillis und also so Lasagneplatten kommen da fertig raus. Ist so Hammer.
Ja, das finde ich einfach, das sind schon irgendwie auch faszinierend, ne? Dass das so geht. Aber so dadurch, dass es die Maschine macht, ist das schon wieder so Brotback-Style, aber irgendwie besser als wenn, wie soll man es sagen, irgendwie besser als wenn wir das machen, also irgendwie
Von
besser, wenn
Hand.
man das, genau, wenn man, also von Hand ist es besser, aber irgendwie auch besser natürlich, als wenn es, wie soll ich das sagen, also bevor man fertig Produkte kauft, ist
Ja.
natürlich besser, sowas zu machen, ne?
Ja, vor allen Dingen
Ja.
hast du halt kompletten Einfluss auf alle Zutaten. Du kannst auch verrückte Sachen machen, wie einfach mal mit rote Bete-Pulver oder Tinte einfach mal so Farbsachen ausprobieren. Und wahrscheinlich das große Killer-Feature an dem Ding ist, dass du es einfach wahrscheinlich öfter benutzt. Weil ich weiß, wenn ich Nudeln selber zu Hause mache, das ist echt ein Happening von mehreren Stunden und so viel Mehl in der ganzen Küche. Das machst du mal, das mache ich auch total gerne mal, aber am Ende machst du es wahrscheinlich viel zu selten. Und wenn du so eine Maschine hast, also ich habe auch noch nicht, ich habe es mir auch noch nicht gekauft und ich glaube, ich werde mir dieses Gerät auch nicht extra in die Küche stellen, aber ich finde es schon irgendwie cool.
Ja, also ich finde es irgendwie auch gut. Ich habe jetzt so Lasagne gemacht und dann musste ich da so Lasagneplatten kaufen.
Ja.
Und so, ja. Und dann ist das schon irgendwie schon eine coole Sache. Ja. Hier, zu Pasta habe ich sogar noch was zu sagen. Ich habe was gesehen, einen Beitrag im Fernsehen. Muss mal den Link raussuchen. Und zwar gibt es jetzt einen YouTube-Channel mit Omas, die in Italien ihre Pasta-Rezepte verraten. Das
Ah.
ist so wie so ein Kulturprogramm, damit diese alten Rezepte nicht aussterben. Und
Mm,
dann kann jeder sich einfach frei auf YouTube so von alten Mamas zeigen lassen, also wie die ihre Pasta selber machen. Sehr,
Cool.
das, also, ne, auch nicht krass aufgezogen oder so, sondern einfach so ein paar Videos und dann siehst du so halt aus verschiedenen Ecken aus Italien, wie das heißt.
Cool.
Hier.
Such das unbedingt mal raus.
Pasta Grannies heißt das.
Pasta Grannies.
Ja. Ne? Also auf YouTube, ne? Nicht YouPorn oder so, YouTube.
Oh, es könnte zu
Pasta
gravierenden
Grannies.
Verwechslungen kommen, ja.
Ja. Ja, ist eine ganz schöne Sache.
Das muss ich mal meiner Kollegin
Da kannst
schicken,
du wie in Italien, wie bei Mama Pizza machen, Pasta machen.
ey. Ja.
Da fängt schon an.
Ich finde das Hammer. Hast du schon mal die Omis Orecchiette machen sehen?
Ja, so Sachen sind da alle drauf. Ich habe mich da schon durchgeklickt.
Ja.
Also hier und wie, ich wusste gar nicht, ach, wie hieß denn die Pasta-Sorte, finde ich die jetzt gerade? Also die heißt, also irgend so eine Industrienudel bei uns. Und die sieht in echt und original ganz anders aus. Ich weiß nicht mehr, was sie
Homemade.
war. Und ist schon sehr, sehr, sehr interessant. Also, auch wenn da so Muttis so mini kleine Raviolis machen, einen halben Tag, wie
Ja.
so, wie bekloppt. Und nur damit sich dann drei, also der Ehemann und zwei große Söhne sich das abends dann da reinschmampfen. Wird
Ja.
da den ganzen Tag gebastelt.
Ja,
Ich glaube,
ich.
das sind auch bei denen dann eher die Feiertagsgerichte.
Noch weiß ich nicht. Also, es ist ja schon, ich weiß nicht, bei Jamie Oliver und dem Italien-Ding, was er da hatte, wenn dann in der Straße dann die ganzen Leute sich einfach an die Tische raussetzen und das Ding machen, also die Nudeln
Ja.
machen, ist schon, also auch was Soziales, ne? Ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch öfter passiert, weil auch Pasta ist ja nun mal italienisches Herz.
Ja, okay, das stimmt natürlich.
Die investieren natürlich auch eine ganz andere Zeit in ihr Essen, wie andere Kulturen das tun oder wie die Deutschen, um es auf den Punkt zu bringen, ne?
Oh ja. Ich weiß gar nicht, ob es so ein vergleichbares Produkt aus Deutschland gibt. Kartoffeln kannst du ja schlecht mit Pasta vergleichen. Also jetzt so, klar musst du die auch schälen und so, aber
Ja, am
vielleicht
Ende.
Spätzle vielleicht, ne?
Ja, ich finde, also wenn du den Stellenwert hat auf jeden Fall die Kartoffel im Vergleich zur Pasta, aber die
Ja,
ist
der
halt nicht
Stellenwert,
so.
aber kannst du dich damit vor die Haustür stellen und dann, wie die ihre Pasta vor die Tür machen und dann asoziales Ding ist das ja auch nicht, ne?
Ja, da war es ja viel zu kalt hier. Bei uns ist ja viel zu kalt für sowas. Sitzt hier keiner raus. Ja, ist aber auch früher war es auch viel zu kalt, viel zu lang. Viel zu lang, viel zu kalt.
Ja, das auch.
Nee, aber ich meine, es gibt ja dann auch so Kommunenbackhäuser oder sowas, wenn du zum Beispiel das Brot als ein Produkt nimmst, was die... Ja,
das ist das schon, genau, das geht schon mehr in die Richtung, ne?
Ja, aber das ist schon die Frage, ja. Also, weil die Deutschen sich einfach auch nicht so viel Zeit nehmen fürs Essen, wie das die Italiener tun, muss man ja ehrlich einfach sagen. Essen herstellen, Essen kochen, besorgen, das ganze Thema hat einfach ja einen ganz anderen Stellenwert. Ist halt so.
Ja, das ist in vielen Ländern leider also anders wie bei uns. Also leider ist es bei uns weniger. So rum.
Ja. Ja, ich habe bei denen noch ein Gericht gesehen. Das war aber im Worst Case euer Wochengericht, die geschmorte Ochsenbrust.
Ja, auch so ein Ding. Mega, also wir wollten eigentlich Tafelspitze machen. Und dann war das Problem, wir haben die Tafelspitz nicht in der Menge genommen, da haben wir einfach gesagt, komm mal, kann man mit Ochsenbrust eigentlich auch genauso gut machen. Haben wir Ochsenbrust also nicht geschmort, wir haben das so angesetzt und haben das Sud so weich gekocht und aus dem Fond quasi eine Meerrettichsoße gemacht.
Ja.
Und dann schön Bouillonkartoffeln dazu.
Was waren Bouillon-Kartoffeln? Das hatte ich nicht im Schirm.
Das ist quasi du gar also gewürfelte Sellerie, also quasi was du für eine Gemüsebrühe hast du gewürfelt so alles. Es hatten Sellerie, Möhre und Lauch und je nachdem, worauf du noch Bock hast. Und dann noch mit gewürfelten Kartoffeln. Und das dann auch mit Wasser aufgießen, dann garst du das. Und dann hast du quasi so ein Fond, also so ein, das sind dann Bouillon-Kartoffeln, eigentlich mit der Flüssigkeit sogar auch, ne? Du brauchst keine Soße dann mehr. Aber dadurch, dass wir ja diese
Meerrettich-Soße
haben, da gießen wir das dann halt da drüber und dann, ja, es ist halt ein sehr, sehr stimmiges Gericht. Also,
und du servierst dann die Bouillon-Kartoffeln, also du,
runter, genau, und dann legst du das Fleisch drauf, Soße drüber.
Aber ohne die Bouillon oder machst du auch noch die Brühe mit drauf?
Ja, die ist so ein bisschen so der Heißleger, also für uns im Laden, ne? Aber da musst du nicht viel mit servieren.
Also du gehst mit der Schaumkelle dann da durch und nimmst die Kartoffeln mit dem Möhrchen und dem Sellerie.
Und ja, genau. Da kommt immer ein bisschen Flüssigkeit natürlich mit, ne?
Ja.
Aber was jetzt auch überhaupt nicht schlimm ist, es gibt ja manchmal so
Gerichte, wenn
du zu viel Nudelwasser drin hast, versaust du die ganze Soße oder so, ne? Aber da, das Problem hast du da nicht.
Ah. Sehr nice. Auch witzig, ich hatte letzte Woche auch Tafelspitz gemacht.
Ja, siehst du. Und das Geilste ist so, wir haben eine schlechte Bewertung für das Gericht bekommen, also bei Google oder Facebook, keine Ahnung was. Bei Ochsenbrust hat die Person sich was anderes vorgestellt, das war ja Tafelspitz. Und da habe ich gesagt, so, das sind nicht zwei verschiedene, Ochsenbrust und Tafelspitz sind nicht zwei verschiedene Zubereitungsarten, sondern zwei Teilstücke vom Rind.
Ja.
Ne? Das hört zwar irgendwie an wie Klugscheißer-Modus, ne? Aber ich glaube, wenn man, also natürlich hat er sich komplett was falsch runtergeführt. Der dachte, wie wenn wir vor Ochsenbraterei auf dem Oktoberfest wahrscheinlich, ne? Wenn er mal eine Ochse gehört hat, dann irgendwie schön was so gegrilltes oder so, ne?
Ja, aber du kannst ja nicht Tafelspitz dran schreiben.
Ja, ne, aber ja, genau, ne, aber ich denke mal, eine Meerrettichsoße stelle ich mir eigentlich auch immer hell vor. Ne, und Bouillonkartoffeln, ne, wer das nicht kennt, den sollte man fragen, weil das ist auch so eine typische Beilage, wo auch keine dunkle Soße zu passt. Das ist halt so, ne, wie Hühnerfrikassee mit Reis. Ne? Da ist auch kein Chicken Wings dabei.
Ne? Ja,
es gibt halt manche Leute, die haben da keine Ahnung, denken aber, das wäre was anderes, aber dann müssen sie sich groß im Internet auskotzen.
Ja. Dafür ist das Internet doch da.
Ja, man, das ist halt manchmal doch ein bisschen beschissen. So, da regt man sich richtig drüber auf und dann denkt man sich so, ach, so ein paar Spinner gibt es ja immer. Und ja, das ist auch wieder gut, weil wir kriegen ja auch sehr, sehr viele gute Bewertungen. Ne? Ja. Das, da ist man ja vielleicht auch ein bisschen verwöhnt. Das Krasse ist ja auch immer, man, also sowas muss man natürlich auch ausblenden, aber wir sind ja auch so, es ist sehr, sehr wichtig, was die Gäste immer sagen. Ne?
Ja, klar.
So. Aber man kann es halt nicht jedem recht machen. Ne?
Ja.
Ja.
So.
Ja.
Sehr schön.
Ja. Ich habe immer noch eine Notiz auf meinem Handy. Ist das wieder eine scheiß Überleitung? Ja, ne?
Erzähl.
Ich habe noch einen Podcast-Tipp. Ich will ja natürlich nicht, dass ihr jetzt uns nicht mehr hört, ne?
Tschö.
Und das war's dann auch, ne? Sondern ich saß letzte Woche mit dem Julius vom Grizzly Snacks zusammen. Ich weiß auch nicht, wie das zustande kam. Auf einmal saßen wir da. Ich weiß auch gar nicht, worüber wir geredet haben. Grizzly Snacks macht irgendwas. Was heißt das? Irgendwas, sondern die machen so Beef Jerky und so Beef-Tee und so Hühnerbrühe und Mushroom Stock und sowas. Ja, aber sehr, sehr leckere Sachen. Und dann habe ich irgendwie so nebenbei erwähnt, dass ich einen Podcast mache. Und da meinte ich so, oh, das ist ja interessant, wir machen auch einen Podcast. Ja, dann war schon ganz lustig. Man hat quasi so Podcast-Kollegen getroffen. Mhm. Auch wenn nicht der Julius selber diese Sendung moderiert, sondern sein Geschäftspartner von Crystal ist und zwar der Philipp, der macht einen neuen Podcast, der heißt Tastemakers. Quasi auch ein Food-Podcast, aber ganz anders wie unserer. Und die haben auch erst 4 Folgen draußen. Mhm. Und da wird dann, also es kommt auch ungefähr alle 2-3 Wochen raus, irgendwie bei uns. Und da wird dann halt immer jemand interviewt. Also es war bis jetzt einmal jemand, der ein Startup hat, der Knödel im Glas gemacht hat, was übrigens eine sensationelle Idee war. Der nimmt gerettetes Brot von Bäckereien. Da ist es ja 10 bis 15 oder noch mehr, so 15-20% des Brots in der Bäckerei werden ja weggeschmissen oder gehen in irgendwelche Fabriken zum Weiterverarbeiten. Ne?
Mhm.
Und der, also dieses gerettete Brot, was er nimmt von Bäckereien, was drüber ist, kommt bei ihm, die macht er zu Knödeln und weckt die ein im Glas.
Ja.
Und dann kannst du die halt so rausnehmen und runterschneiden und in der Pfanne machen.
Oh, da gibt es
ganz viele Sorten. Also sehr spannende Folge. Leider verpasste Chance, also die reden die ganze Zeit, du wirst immer geiler auf diese Knödel, weil die haben auch inzwischen süße Knödel. Und da mit einem Rabattcode, ich hätte sofort bestellt. Da wäre ich ein richtiges Opfer gewesen. Und jetzt in der letzten Folge zum Beispiel hat er einen Koch interviewt, der sehr, sehr spannende Stationen hatte. Unter anderem war er in der Bullerei und hat beim Bau, wie heißt er denn, Christian Bau,
oder?
Gekocht und so verschiedene Stationen, hatte jetzt sein eigenes Restaurant.
Ah. Ne?
Hat sich sehr selber als Koch, weil man so gewisse Parallelen auch immer wieder sieht, so super interessant. Also Tastemakers, hört mal rein. Gibt's auch auf Spotify, genauso wie es unseren Podcast auf Spotify hört. Falls ihr jetzt gerade von irgendeinem Podcast-Verteiler auf uns gestoßen seid, könnt's auch noch schneller und direkter haben, falls ihr bei Spotify seid. Ja.
Sehr schön, cooler Tipp. Hört sich echt spannend an.
Ja. Ist es auch, also ich fand es auf jeden Fall mal sehr erfrischend. Also ich höre ja viele Podcasts und so und wenn ich dafür mal Zeit habe zumindest.
Ja, nur wenn ich einen alleine mache, dann schläfst du dabei ein.
Nein, so ist es ja gar nicht gemeint.
Ja. Ist okay.
Ja.
So. Podcast-Tipp haben wir auch abgegeben.
So, meine Liste ist komplett abgehakt, meine Notizen.
Perfekt. Ja. Mein letzter Tipp ist noch ein kleiner Veranstaltungshinweis und ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, worum es geht. Also ab 2. Advent starten bei uns hier in Bad Neuenahr die Uferlichter. Das ist ein ganz besonderer Weihnachtsmarkt, der einfach mal ein bisschen anders funktioniert, wo es nicht direkt in erster Linie um Kommerz geht und um Besäufnis, sondern ja, ist halt ein bisschen ästhetischer und gibt halt was fürs Auge. Man kann sich was Besonderes halt anschauen. Man kann auch gut essen. Für jeden ist da was dabei. Und ein besonderer Termintipp ist noch, dass wir am 22.12. eine geile Party feiern mit den Jungs von der Jungen Rebe und die machen ziemlich geniale Elektromusik mit ihrem DJ, also Nix Charts und irgendwie komisches Zeug, was man überall hört. Und dazu suchen sie sich noch aus dem ganzen Ahrtal echt Raritäten an Wein und die kann man da verkosten. Also Martin, jetzt als neuer Weinkenner vielleicht für dich auch echt Geheimtipp. Du kannst dir da echt super Weine kannst du probieren und ja, verlinke ich euch auch, falls ihr aus der Nähe kommt oder hier seid oder Verwandte besucht. Wir sind auch mit der Uferlichtern auch zwischen den Jahren noch geöffnet. Dann, wenn ihr alle Zeit habt und nach Weihnachten irgendwo faul rumliegt und eigentlich gar nicht wisst, was ihr mit euch machen sollt, könnt ihr noch zu uns kommen und noch an unseren Weihnachtsmarkt gehen.
Ich war ja auch schon mal unter den in irgendeiner Liste unter den 10 schönsten Weihnachtsmärkten in
Deutschland. Ne? Geo Deutschland hat. Da waren wir drin, genau.
Ja, und ich war ja auch schon da, ich weiß nicht, zweimal schon oder einmal. Es war auf jeden Fall wunderschön. Wir haben uns das dieses Jahr auch wieder fest vorgenommen, dass wir da hinkommen, weil wir haben keinen Bock auf diese überfüllten 0815 Weihnachtsmärkte, die es in den Innenstädten immer gibt. Ne? Und dann haben wir uns fest vorgenommen, da hinzukommen, weil uns das sehr, sehr gut gefallen hat.
Sehr schön. Ich hoffe, wir finden einen Termin.
Ja, sonst müsst ihr auch schon kräftig Werbung für euren Weihnachtsmarkt.
Sehr cool. Ja, ist jede Menge Arbeit. Wir haben 70 ehrenamtliche Helfer, die mit mir das ganze Ding zusammen aufbauen, weil wir halt dekorieren, besonders natürlich dekorieren. Schaut euch einfach mal auf der Internetseite an. Auf Instagram findet ihr uns auch. Kriegt den Eindruck. Sehr schön. Das war's dann von mir. Also meine Liste ist auch abgehakt, wenn da nicht noch ein letzter Punkt wäre. Uns hat Post erreicht vom Fabian.
Keine kleine Post, ne?
Keine kleine Post. Dieses Paket ging an mich. Der Martin hat seins noch nicht gesehen. Ich habe es bisher nur meins ausgepackt.
Ich habe schon ein Foto bekommen,
ja. Das stimmt. Wir haben Schürzen bekommen aus Korea, aus Jeans und Leder mit einem Name-Tag drauf. Bei mir steht Küchenjunge drauf. Ich habe deins noch nicht ausgepackt, deswegen weiß ich nicht, was bei dir drauf steht.
Ich bin gespannt.
Und mega vielen Dank, Fabian. Das war wirklich der Hammer, wie ich das Ding ausgepackt habe. Du hast es dich ja angekündigt, dass was kommt. Und ich war schon sehr gespannt, was du da aus Korea mitgebracht hast. Das ist echt eine sehr, sehr schöne Schürze. Ich werde sie morgen Abend einweihen. Ich freue mich schon drauf.
Ich bin super gespannt. Bedanke mich auch schon mal im Voraus. ich hab ja schon ein Bild gesehen. Und sehr, sehr schön. Also so habe ich das auch noch nie in Deutschland gesehen, so Schürzen. Ich bin noch gespannt, was bei mir draufsteht.
Ja. Yeah.
Küchenjunge vielleicht. Naja, aber das war echt ein tolles Dankeschön. Da freuen wir uns sehr.
Ja, vielen Dank. Weil ist auch genial, das ist halt vorne Jeans und die ganzen Bänder, die kann man auch dann irgendwie einhaken. Alles Leder. Das Name Tag ist so eine schöne geprägte Blech. Und nee, ist nicht kein Blech, also so eine Metallplakette, die vorne drauf ist. Also cool, echt sehr cool. Vielen Dank. Hat uns sehr gefreut. So, ja. Ich glaube, Martin, damit sind wir raus, oder?
Ja, wir haben noch was vergessen. Was machen wir noch zum Schluss? Schnelle Runde.
Schnelle Runde.
Muss sein, oder?
Muss sein.
Hier direkt hier die Chefkoch-App. Wo ist sie?
Scheiße, stimmt. Da gibt es nächstes Jahr auch noch was Besonderes für euch. Seid gespannt.
Eieiei, meine Chefkoch-App ist gar nicht mehr runtergeladen auf dem Handy.
Hm?
Der Speicher ist voll, wurde einfach aussortiert. In dem Ordner Kochen auf meinem Handy sind original alle 7 Apps nicht mehr auf meinem Handy.
Was hast du denn für ein kleines Handy gekauft? Du hast doch 256 GB, oder?
64 genommen.
Du Idiot.
Weil hast du mir damals auch schon gesagt, deswegen sagst du das jetzt nur wieder. Vor allem bezahle ich jetzt gerade 10 Euro oder so im Monat, weil hier für
Cloud.
Terabyte Cloud, ja, hör auf, ey. So, per 3D-Touch direkt Zufallsrezepte ausgewählt. Und nein. Eieiei, das ist doch Schiebung hier.
Birne, Bohne, Speck, Martin.
2 von 3 Zutaten ist doch richtig, hast du schon mal richtig geraten. Ja. Soll ich anfangen?
Fang an.
Dicke Bohnenpfanne. 2 Gläser dicke Bohnen, 400 Gramm Schweinefleisch oder Hack, 50 Gramm Schinkenspeck, 2 Zwiebeln, Karotte, Bohnenkraut, Basilikum, Tomatenmark, Schmand und dann kommen noch so Gewürze rein wie Salz, Pfeffer, Kümmel, Knoblauch, Worcester und Mehl.
Ja, Mehl, ein bisschen abgebunden.
Schinkenspeck so ausgelassen, dann kommt das Fleisch dazu, dann die hier die Zwiebeln, Karotte, Knoblauch. Dann die Bohnengläser, wo man das Wasser vorher rausnimmt, also die Flüssigkeit vorher rausnimmt. Die Gewürze dazu, bindet das Ganze ab, schmeckt das Ganze ab. Und lecker dazu schmecken auch Salzkartoffeln oder frisches Brot. Ja, also Hackfleisch finde ich so ein bisschen...
Was Fettiges ja, wäre schön, ne?
Ja, also es kommt ja auch Schinkenspeck rein, ne? Aber das ist wie so eine Hackpfanne ohne... Also ich würde da direkt Kartoffelwürfel reinmachen zum Beispiel. Statt Salzkartoffeln als Beilage. Und das ist wie ein... Ich würde es mal das deutsche Chili con Carne nennen. So. Das war hier 4 Sterne von 5. Und der Bense hat es gepostet. Ja, und sonst in den Kommentaren gibt es eigentlich nur, dass irgendwie eine Zutat falsch irgendwie eingetippt wurde. Also es wurde eine reingetippt, die dann in der Verarbeitung nicht ist. Man wird fleißig darüber diskutiert.
Klassiker.
Aber, tja.
Kann passieren.
Ja, würde ich auch mal sagen.
So, ich habe... Was hast du denn schönes? Süße Hackbällchen mit Datteln.
Hast du gerade gesagt, süße Hackbällchen?
Süße Hackbällchen mit Datteln, ja. Ich weiß jetzt nicht, hier steht spanische Tapas, okay. 150 Gramm Reis, 500 Gramm Hack, vom Schwein, ein Ei, Mandeln, Datteln, Zitronenschale, Senf, Salz und Pfeffer, Öl, Paniermehl. So, es ist aber, wow, das ist richtig kleines Rezept. Die Datteln in kleine Würfel schneiden und mit Reis, Hack, Ei und den gerösteten Mandelstiften in eine Schüssel geben, Zitronenschale und Senf hinzugeben, Salz und Pfeffern und alles schön vermengen. Mit nassen Händen kleine mundgerechte Klöße formen. Wer mag, kann sie panieren. Ich mache immer halbe-halbe. In Öl 10 bis 15 Minuten runterbraten. Rundherum braten. Das ist mal sehr effizientes Gericht, würde ich sagen. Müsste ich probieren, ob ich sagen kann, ob es schmeckt.
Das ist schon ein bisschen skurril, ne?
Ich meine, Datteln im Speckmantel und so, das ist schon machbar, ne?
Ja, okay, aber ja, das ist schon.
Also, ich weiß nicht, wie süß die werden. Das hängt wahrscheinlich so ein bisschen an den Datteln, aber die Idee ist schon nicht schlecht, muss ich sagen.
Ja, ich bin noch nicht ganz überzeugt.
Wie? Okay, es hat 3,5 Sterne, aber es ist nur eine Bewertung. Keine Kommentare, leider. Ich könnte mir vorstellen, das mal auszuprobieren, muss ich sagen. Ich kann es ja an meiner Bagage in der Agentur einfach mal ausprobieren.
Kann aber du machst es ja auch direkt in lecker. Also so bei dir macht mir da auch ganz...
Ja, ich meine, das ist jetzt halt sehr schnell runtergeschrieben, aber was willst du bei zum Beispiel bei einer Frikadelle? Ist da alles dabei, was du brauchst?
Ja.
Und dieses, dass man so Brot, ob man jetzt Brot nimmt oder Reis, ich weiß nicht, ob das aus welcher Küche das jetzt stammt, hat ein bisschen afrikanischen Touch durch die Datteln. Nordafrikanisch. Ich würde es jetzt nicht als spanische Tapas essen wollen. Würde ich jetzt sagen, oder?
Ich würde mir noch so diesen einen Kniff wünschen, weißt du, der dann sagt, boah, okay, bestimmt geil. So was wie Zimt oder so.
Ja.
Ja, es muss nicht Zimt sein, aber...
Ja, aber Zimt ist schon so eine geile Sache. Habe ich jetzt für mich auch als Geheimwaffe im Chili con Carne.
Und es gibt ja noch super krassen Unterschied bei Zimt. Zimt ist echt nicht Zimt, ne?
Ja.
Ist ja genauso wie mit Kreuzkümmel. Es gibt so Kreuzkümmel, der schmeckt schon nochmal anders als den wir kennen.
Ja.
Ja, und den habe ich nämlich von Orhan hier, von Koch des Türkisch.
Ah.
Ja, ja, richtig geil.
Du Fuchs.
Kreuzkümmel.
Tja, sehr schön. Dann haben wir Chefkoch-Bingo auch abgeschlossen. Meine Werbung links und rechts sind eher langweilig. Ich weiß auch nicht. Ich krieg gerade Frauenklamottenwerbung.
Also. Ich habe so mega zwei Sachen. Also erstmal, ich habe das ja in der App geöffnet.
Ach ja.
Ne? Und dann kam ohne Scheiß einfach eine riesen Scheiß-Werbung komplett über den ganzen Screen. Dann wollte ich die wegmachen und
drückst natürlich auf den Link, oder?
Und das Rezept ist weg. Ah. Und ich habe jetzt schon Bohnen-Speckpfanne eingegeben. Habe ich das auch so vorgelesen oder habe ich die jetzt...
Dicke Bohnenpfanne hast du gesagt, oder?
Pfanne, ich guck mal.
Weil Martin, du kannst jetzt nicht auf das Rezept hier verzichten.
Ah, ich habe sie wiedergefunden. Doch, dicke Bohnenpfanne. Du hast recht.
Ah.
Ja.
Wie gut, dass ich immer so schön die Shownotes schreibe, ey.
Das Rezept möchte ich natürlich teilen, aber auch nur mit dir.
Ist das so. Das Rezept? Ah, nee. Ich habe es gefunden ohne Bild. Das ist, glaube ich, ein anderes.
Nee, das schick es dir.
Hunger? Fragezeichen? Dicke Bohnen. Aha. Ja. Vielen Dank, lieber Martin.
Des Abends. Ja. Ich habe noch was Geiles gegessen. Muss ich erzählen, aber kriegt auch nichts, was ich. Doch, ich habe schon eine Story gepostet, glaube ich. Ja? Unser mexikanischer Mitarbeiter hat Tacos gemacht, aber authentische Tacos.
Ach, geil. Habe ich gesehen.
Das war so scharf, aber kennst du das, wenn sowas so geil schmeckt und so scharf ist, dass du nicht aufhören kannst?
Ich erinnere mich noch, ja.
Ich habe 6 Tacos gegessen. Und das war. Also in Deutschland habe ich also noch nie so einen geilen Taco gegessen wie
cool.
Von ihm. Der hat so eine Salsa Verde gemacht, aber mit Avocado.
Mhm.
Und hat so frisch die Chilis geröstet und dann mit der Avocado zu einer Soße verarbeitet. Boah, mega krass. Der Rest war jetzt nicht mal Zauberei. Ich mache so marinierte Zwiebeln, Bohnenpüree und geschmorte Ochsenbrust.
Ja. Geil.
Mega, mega krass.
Mhm.
Ja. So. Ich hatte ihn ja damals noch an unseren Nachbarn, Mexikaner, den es damals noch gab, empfohlen. Hätte er angefangen, dort Tacos zu machen, ich glaube, der Laden wäre ein großer Erfolg geworden.
Das wäre durch die Decke gegangen.
Ja.
Der ist jetzt zu, Martin, ja? Neben
ja,
euch.
Der ist jetzt im Poke-Laden drin.
Ach stimmt, da war ja Poke.
Ja.
Jetzt, wo du es sagst, ich erinnere mich.
Haben wir jemals eigentlich über den Trend Poke gesprochen? Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube, wir hatten das Thema mal, ja.
Ja, bestimmt.
Ne? Aber es ist ja jetzt bald auch schon wieder vorbei.
Ich war ja vorletzte Woche noch bei einer Eröffnung von Pokeladen, vor 2-3 Wochen. Es machen immer noch mehr Läden auf. Bestimmt jetzt so 7-8 Pokeläden in Köln.
Ja.
Ja. Weiß nicht, ob man die braucht.
Ich müsste mal eine essen, dann kann ich es dir sagen.
Also es ist nicht schlecht, ne? Aber irgendwie ja, so im Sommer mal das leichte Mittagessen. Ja, aber dann wird es auch schon schwieriger.
Ja. So, ja. Ich würde sagen, wir haben unsere Arbeit getan, Martin.
Ja, absolut.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es hat euch wieder einmal gefallen. Sollten wir irgendwelchen Bullshit erzählt haben, geht doch bitte auf küchen-funk.de. Schreibt uns einen Kommentar, sprecht uns einen Audiokommentar, ein dicker, fetter Balken rechts, könnt ihr am einfachsten vom Handy aus machen, da könnt ihr direkt in euer Mikrofon sprechen, könnt gerne sagen, dass wir es auch nicht veröffentlichen sollen, wir veröffentlichen es dann auch nicht trotzdem, aber wir veröffentlichen, wenn ihr das nicht sagt, auf jeden Fall sehr gerne, dann hören wir nämlich mal auch eure Stimmen und wissen, wie ihr euch anhört, weil das ist schon krass. Also ihr hört euch so viele Stunden unser Gelaber an und wir haben keinen Pieps von euch bisher gehört. Alternativ könnt ihr natürlich auf iTunes noch eine Bewertung dalassen oder Martin, auf Phonic-Minuten sind wir gerade richtig gut ausgestattet. Da haben wir sehr großzügige Spender gehabt. Vielen Dank. Wenn ihr zu Weihnachten uns noch was Nettes tun wollt, könnt ihr auf unseren Wunschzettel schauen. Ich weiß nicht, ob Martins Wunschzettel jetzt richtig ausgestattet ist. Dass man dir auch wieder was schicken kann?
Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich muss noch mal gucken.
Ah, okay. Also ich wurde auch noch reich beschenkt mit einem Currybuch. Also es ist, ich weiß nicht, 1000 Curryrezepte in einem Buch. Ich bin überwältigt von der Masse an Currys, die man kochen kann. Das ist auf Englisch, deswegen ist es ein bisschen lernintensiv, dass man sich da auch wirklich an die Nuancen auch, dass man die auch rauskriegt. Aber ja, vielen herzlichen Dank. Ihr findet noch mehr Kleinigkeiten bei uns auf den Wunschzetteln. Und ich bin raus. Martin, du hast die letzten Worte.
Macht's gut und lecker und danke fürs Zuhören.
Bis dann. Ciao.
Ciao.